Dann begrüße ich euch alle recht herzlich zum nächsten Vortrag. Was ist eigentlich dieses Cyber? Und welche Gefahren werden uns darüber denn berichtet? Was betrifft uns eigentlich individuell? Was betrifft die Gesellschaft? Und wo lernen wir was darüber und was wird uns dafür eigentlich erzählt? Das lernen wir jetzt von Martin. Martin ist vom Forschungszentrum für Informatik hier in Karlsruhe. Bitte einen warmen Applaus für Martin.
Gut, vielen Dank. Ihr hört mich alle? Sehr gut. Ja, gut, heute geht es um zwischen Zahlenszenarien und Symbolpolitik, die Narrative des Cybersecurity. Das ist so ein bisschen ein anderer Blick auf die Cybersecurity, weniger so ein bisschen technisch, sondern mehr so, wie redet man eigentlich darüber? Was macht das Reden eigentlich? Weil immer, wenn wir irgendwie ein gesellschaftliches Phänomen haben, dann ist es ja im Wesentlichen über Sprache vermittelt, über Sprache strukturiert. Die Technik ist dabei eine wichtige Facette, aber auch nur so infern, wie sie durch Sprache verteilt wird. Jetzt gucken wir uns mal so Cybersecurity. Wenn ihr euch in den Medien das anguckt, dann gibt es einfach eine Fülle von Meldungen zu allem Möglichen. Ja? Also wir reden, die Schäden sind im Milliardenbereich, jeder sechste Internetbenutzer ist betroffen, die Cyberangriffe steigen, jetzt zunehmend auch mit dem Verweis auf hybriden Krieg. Wir haben so ein bisschen dieses Szenario von einer Gefahrenlage, die sich kontinuierlich verschärft, wo es kontinuierlich alles schwieriger wird, alles gefährlicher. Heute möchte ich so ein bisschen drauf eingehen, auf dieses Cybersecurity wird nicht gefunden, sondern sie wird mehr erzählt. Also es ist mehr so die Konsequenz von Erzählungen, von der Art von Erzählung, die auch ultimativ definiert, wie wir in unserer Gesellschaft über Cybersecurity reden und denken. Dafür werde ich am Anfang so ein bisschen diesen theoretischen Block setzen. Ich meine, ihr könnt euch nicht wehren, ihr müsst zuhören, deswegen dürft ihr auch mal so ein bisschen theoretische Grundlagen mit mir machen. Dann werde ich drei Modi diskursiver Konstruktion zeigen. Das sind so drei quasi Case Studies, um so ein bisschen deutlich zu machen, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann Stabilisierung durch Akteure. Also wenn wir natürlich immer so über Diskurse reden, dann brauchen wir natürlich immer auch Leute, die den Diskurs sprechen. Ja, und da gibt es natürlich auch wesentliche Akteure. Und am Ende dann nochmal so eine kurze Reflexion. Was leisten die? Was verhindern die potenziell auch? Was ist Cybersecurity überhaupt? Ja? Also wenn ihr jetzt mal so ein bisschen euch das anschaut, dann merkt man über die Jahre, Cybersecurity ist ein Begriff, der, wie soll man sagen, der sehr, sehr breit gefasst ist. Ja? Also wenn ihr mal überlegt, wenn ihr in den Medien über Cyberkriminalität oder Cybersecurity hört, was möchte man mit dem Begriff eigentlich ausdrücken? Und da verbirgt sich ja mittlerweile eine absolute Fülle von Dingen. Ja? Also wir reden ja nicht mehr ausschließlich über Angriffe auf IT oder OT, sondern wir reden ganz plötzlich auch über solche Dinge wie Cyberbullying. Ja? Wir reden ganz plötzlich auch über Betrugsmaschen, die auch in diesen Cyberbereich gehören, weil warum nicht? Ja? Das habt ihr vielleicht schon ähnlich gemerkt, so mit dieser Diskussion im hybriden Krieg. Ja? Hybrider Krieg ist irgendwie alles von Drohnenfliegen über ein Militärgelände bis zu irgendein Dude aus Russland beschimpft jemand in Deutschland auf Twitter. Ja? Also es ist sehr, sehr breit. Das Tolle an dem Begriff damit ist, dass er offen genug ist, um wirklich alles zu erfassen. Ja? Also in dem Moment, in dem Begriffe so ein bisschen schwammiger werden, in dem Moment, in dem sie so ein bisschen auflockern, kann man ganz plötzlich mit Begriffen sehr, sehr viel machen, kann sehr viel dahinter verstecken und dadurch quasi mehr, wie soll man sagen, mehr Druck erzeugen. Wie erkläre ich dann noch ein bisschen später. Jetzt kommen wir in den Theorieteil. Was ist ein Narrativ? Ein Narrativ ist im Wesentlichen eine diskursive Struktur, die wiederholbar ist. Ja, also es muss immer wieder und wieder und wieder erzählbar sein. Es muss auch normativ, also es muss so ein bisschen die Realität klar definieren. Ja, also wir können das allgemein ausweiten. Also Narrative sind nicht nur in der Cybersecurity, sondern sie bestimmen quasi, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander interagieren. Ja, also was ist psychisch krank, was ist gesund? Ja, was ist richtig, was ist schlecht? Was ist gefährlich, was ist harmlos? Ja, das wird alles über so Narrative erzeugt, die halt immer diesen Charakter haben. Sie sind wiederholbar, sie sind normativ und sie sind vor allem auch politisch, also hier politisch nicht im Sinn von die Politiker, sondern politisch im Sinn von gesellschaftlich anschlussfähig. Ja, das bedeutet, wenn ich versuche, ein Narrativ in der Gesellschaft zu verbreiten, dann brauche ich einen Anknüpfungspunkt. Was bedeutet das jetzt konkret, wenn ich jetzt euch versuchen würde zu erklären, in Karlsruhe gibt es einen Drachen, der fliegt über die Stadt und der frisst Menschen, da zieht niemand mit. Ja? Weil es gibt keine Drachengeschichten in unserer Gesellschaft. Ja? Macht keinen Sinn. Wenn ich aber erzähle, die russische Regierung hat jetzt, der russische Geheimdienst hat in Karlsruhe jemanden angestellt, um Wahlplakate zu beschmieren, dafür gibt es Narrative. Ja, dafür gibt es narrative Strukturen, da kann ich dann sagen, ja, das ist eine Form der hybriden Kriegsführung, damit soll Demokratie destabilisiert werden. Das funktioniert unter Umständen, wenn die Leute bereit sind, sich darauf einzulassen. Das Wichtige ist dabei, Narrative strukturieren grundsätzlich, was ist real, was ist überhaupt zu machen. Ja, das merken wir besonders viel, wenn wir so an den, wie soll man sagen, an den Rändern der Gesellschaft gucken, beziehungsweise an soziale Bewegungen und Ähnliches. Wir merken, es gibt so einen Shift in Narrativen, dadurch sind ganz plötzlich mehr Dinge möglich. Ja? Oder bestimmte Dinge, die möglich waren, sind nicht mehr möglich. Ja? Wenn ihr jetzt zurückguckt in den letzten 15 Jahren, dann merkt man zum Beispiel, Sprache hat sich grundlegend verändert. Die Dinge, die ich sagen darf, beziehungsweise nicht sagen darf, haben sich verändert. Einfach auch aufgrund dieser, ja, dieser Veränderung im gesellschaftlichen Diskurs, wo man sagt, okay, wir möchten eine inklusive Gesellschaft erstellen und in dem Rahmen müssen wir bestimmte Verhaltensformen unterbinden beziehungsweise andere Verhaltensformen fördern. Jetzt benutze ich brauche halt auch so hier jetzt so meine Theoretiker, mit denen ich arbeiten kann. Da ist natürlich ganz groß Foucault. Foucault war ein französischer Philosoph, der im Wesentlichen argumentiert hat, dass Macht nicht nur repressiv wirkt, also nicht nur unterdrückend, sondern auch formend. Ja, also auch das, was quasi machbar, was erlaubbar ist, was richtig ist. Ja, also und dadurch üblicherweise Macht, also hier wieder diesen Bezug zu den Hidden Patterns, das quasi auch eher unsichtbar ist. Also wir kennen alle repressive Macht, merken wir sofort. Erlaubende, kreierende Macht ist meistens unsichtbar. Ja, also die Macht, die zum Beispiel sagt, wir setzen uns jetzt alle hier hin, ja, der Sprecher steht vorne, die Zuhörer dürfen nicht einfach vorlaufen und mir den Computer klauen. Ja? Das ist eine wichtige Struktur, damit das überhaupt funktioniert, aber auch das muss erstmal hergestellt werden. Dann haben wir Lyotard. Lyotard hat so seine größte, wenn man so sagen will, seine größte Erkenntnis, die größte Veränderung, auch wieder ein französischer Philosoph, die er reingebracht hat, ist, er hat darauf verwiesen, dass die Gesellschaft in der Postmoderne, also in der Moderne hatten wir quasi große Erzählungen, die gesamtgesellschaftlich wirksam waren. Ein Beispiel ist die Geschichte der Aufklärung, ja, die Vorstellung, dass wir alle kontinuierlich uns intellektuell weiterbilden und damit eine bessere Gesellschaft bauen, ja, ist in der Postmoderne, also jetzt so in den letzten 50, 60, 70 Jahren, zunehmend zersplittert in eine Situation, wo es mehr zur Pluralisierung kommt. Das heißt, wir haben nicht mehr eine große Geschichte, sondern wir haben viele kleine Geschichten, die nebeneinander leben, die auch gegeneinander so ein bisschen strugglen um Kontrolle, um halt Sagbarkeit. Und da kommen wir dann auch noch zu Gramsci. Gramsci war, also hier Gramsci Light. Der Grund dafür, Gramsci war ein Marxist. Ich möchte heute jetzt nicht so stark in den Marxismus gehen, aber er ist hier ganz ergiebig wegen Hegemonie. Also er hat diesen Begriff der Hegemonie, also seine Vorstellung ist so, dass wir in der Gesellschaft haben wir Aushandlungsprozesse, ja? Das heißt, unterschiedliche Gruppen stoßen aufeinander und versuchen, ihre Form der Wahrheit umzusetzen. Ja? Also ganz einfaches Beispiel, die Frauenbewegung. Ja? Wir haben eine Frauenbewegung, die sagt, okay, wir möchten auch diese gleichen Rechte, die stehen uns auch zu. Auf der anderen Seite hat man eher so dieses Konservative, das dann sagt, nee, das könnt ihr nicht, wir müssen euch beschützen vor euch selbst. Ja, und diese beiden Mächte stoßen aufeinander und versuchen dann ultimativ sowas wie eine hegemoniale Stellung zu kriegen. In dem Moment, in dem etwas hegemonial ist, ist es mehr oder weniger absolut. Es ist unhinterfragbar, wenn es wirklich absolut erfolgreich war. Ja, also hier zum Beispiel, ihr sitzt alle, ihr seid alle ruhig, ihr steht nicht auf, fängt nicht an, durch die Gegend zu springen oder Leute anzugreifen. Es könnte auch anders da sein. Das ist immer das Wichtige. Und damit es überhaupt geht, das ist quasi Hegemonie. Eine unsichtbare, wenn man so will, eine unsichtbare Struktur, die ganze Zeit wirkt, um Gesellschaft zu ermöglichen, wenn man so will. Ja? Genau. Dann natürlich brauchen wir so, wir brauchen noch das Bühnenbild. Ja? Also hier haben wir quasi, wir reden über Themen, über die Art und Weise, wie wir reden, bauen wir Realitäten. Aber wir brauchen natürlich auch sowas wie eine Rahmung. Ja? Da haben wir jetzt Goffman. Goffman war ein amerikanischer Soziologe, ganz, ganz groß in Rollentheorie. Im Wesentlichen, wir brauchen immer so ein bisschen eine Rahmung, in der wir reden. Ja, das merkt man zum Beispiel, wenn man über Cybersecurity redet. Cybersecurity ist sehr, sehr stark geprägt durch eine Kriegssprache. Ja, also durch eine sehr, sehr kriegerische Sprache. Wir reden über Cyber-Kill-Chains, wir reden über Red Teams, wir reden über Penetration. Ja, also wir reden über sehr, es ist immer eine sehr aufgeladene, sehr kämpferische Art und Weise, über Dinge zu reden, das dann auch so ein bisschen die Art und Weise bestimmt, wie man überhaupt über die Thematik reden kann. Die Szenarien ultimativ bieten dann auch so ein bisschen die Erwartung, das, was da drin auch passieren kann, was da drin auch wirklich so ein Stück weit sagbar ist. Und die werden dann auch durch unterschiedliche Akteure gestärkt, geboten und natürlich auch wieder sabotiert. Wichtig ist jetzt, Konstruktion bedeutet nicht Beliebigkeit. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, wart mal, das ist ja Schwachsinn. Weil nur weil ich sage, dass die Wand nicht eine Wand ist, heißt nicht, dass die Wand ganz plötzlich aufhört, eine Wand zu sein. Oder nur weil ich sage, ich muss mich ja nicht an die Regeln halten, heißt nicht mehr, dass ich mich nicht an die Regeln halten muss. Das Wichtige ist, das ist ein sozialer Prozess. Ja, das ist ein sozialer Prozess. Das heißt, wenn ihr davon abweicht, wenn ihr euch versucht, dem zu widersetzen, dann werdet ihr in der Regel auf die eine oder andere Art und Weise bestraft. Ja, oder es werden nach normativ, ja, in der Regel ist es wirklich Bestrafung. Das kann wirklich eine sehr starke, eine Disziplinierung sein, Gefängnis, ja, bis hin zur Tötung. Es kann auch sehr, sehr leicht sein, wie zum Beispiel, dass man über die Person lästert oder dass man die Person böse anschaut, ja, und dadurch quasi so nach und nach eine Struktur solidifiziert. Auch wichtig, die Bedrohungen sind nicht erfunden. Ja, also was ich hier nicht auf keinen Fall behaupten möchte, ist, dass die Bedrohungen in der Cybersecurity nicht existieren oder dass es die Welt da draußen nicht gibt. Was ich mehr sagen will, ist, die Welt da draußen muss immer auch gedeutet werden. Sie muss immer auch so ein bisschen definiert werden. Und dieser definierende Prozess ist etwas Grundlegendes, damit man überhaupt handlungsfähig ist. Ja? Also wir müssen überhaupt erstmal klären, was ist das? Was passiert da? Was ist eine normale, akzeptable, und es ist wirklich hier normal, akzeptable Reaktion auf dieses Phänomen? Genau, und dementsprechend Konstruktion als eine regelgeleitete Ermöglichung von Bedeutung, nicht Täuschung, nicht Beliebigkeit. Wichtig. Warum wirken die? Natürlich jetzt, wenn wir jetzt gehört haben, sie sind wichtig, damit wir überhaupt handlungsfähig sind, dann vor allem halt auch deswegen. Ja? Also um handlungsfähig zu sein, um überhaupt zu verstehen, worauf müssen wir uns überhaupt konzentrieren, was müssen wir überhaupt machen. Ja? Auch zur Legitimation. Eine Gesellschaft muss sich auch immer ein Stück weit legitimieren. Warum machen wir das? Warum sperren wir jetzt diesen Menschen ins Gefängnis und nicht den anderen? Warum darf der Mensch sich jetzt so verhalten, wie er will, und der andere darf das nicht? Ja, das wird dadurch über diese Narrative legitimiert und gibt damit auch so ein Stück weit diese Vorhersehbarkeit, die wir brauchen in unserem Alltag. Ja, weil wir möchten natürlich nicht jedes Mal aufs Neue verhandeln müssen, was ist jetzt eigentlich akzeptables Verhalten, sondern wir möchten Strukturen, an denen wir uns entlanghangeln können. Und natürlich auch Ausschluss. Das ist auch ein wichtige Eigenschaft. Es werden Alternativen entwertet bzw. halt auch unsichtbar gemacht. Das kann positive Seiten haben, wie zum Beispiel, wir schließen aus die Möglichkeit, dass man einfach mal Leute angreifen darf, wenn man möchte. Es kann aber natürlich auch negative Folgen haben, wie zum Beispiel wir bestrafen Menschen für Lebensstile, die uns stören, aus Gründen, aber die jetzt nicht unbedingt gesellschaftlich wirklich Schäden verursachen würden. Genau. Jetzt kommen wir zu den Dings. Jetzt kommen wir eher wieder zu dem, wie soll man sagen, zu der Praxisphase. Wir haben die Theorie quasi überlebt und jetzt kommen wir zu diesen drei Beispielen. Da ist das ganz große, Cybersicherheit verursacht Milliardenschäden. Wer kennt die Nummer? Wer kennt die Zahl dieser 180 Milliarden Schaden im Jahr? Oh, weniger als ich gedacht habe. Krass, krass. Das ist so eine Zahl, wenn ihr regelmäßig auf Cybersecurity-Konferenzen oder sowas geht oder euch anguckt, wie der Staat über die Thematik redet, dann werdet ihr die Zahl regelmäßig sehen. 180 Milliarden Euro Schaden werden durch Cyberkriminalität verursacht. Das erhöht sich dann im letzten Jahr um 30 Milliarden. Klingt erstmal sehr, sehr spooky. Ja? Also das ist wirklich die Unterstellung. Das ist auch jetzt direkt aus dem letzten Lagebericht der BKA. Hier wird eine Zahl von der Bitkom benutzt. Für die Leute, die nicht wissen, was die Bitkom ist. Die Bitkom ist ein Lobbyverein für Digitalisierung. Ja, also da gehe ich nachher noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Aber erstmal das. Jetzt die Pandemie kostete den Bund mehr als 440 Milliarden Euro. Ja, jetzt noch mal zurück. 180 Milliarden pro Jahr. Die Pandemie grob 3 Jahre. Die Unterstellung hier ist, Cybersecurity verursacht ein Schaden, der vergleichbar ist mit der Pandemie. Ihr erinnert euch noch alle an die Pandemie, als sie die ganzen Läden zugemacht haben, als die ganze Welt kurz vorm Enden war, selber Schaden. Ja? Oder hier ein Auszug aus dem Bundeshaushalt. Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat im Jahr 2024 insgesamt knapp 180 Milliarden Euro ausgegeben, ja, auf Bundesebene. Das ist viel, viel Rentengeld natürlich. Und auch hier wieder, ja. Also einfach, um das in Relation zu setzen, was da passiert. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Das ist eine sehr wichtige Zahl, was man allein schon dadurch erkennt, dass sie halt auch sehr stark vom BKA verwendet wird. Sie wird vom BSI verwendet. Sie wurde das letzte in der Tagesschau von Dobrindt als unserem Innenminister genannt, um auch so ein bisschen zu legitimieren. Wir müssen mehr machen im Bereich Cybersecurity. Jetzt ist so die Frage, woher kommen diese Zahlen? In der Regel kommen die aus vor allem privatwirtschaftlichen Reports. Ja, also es ist quasi private Wirtschaft bzw. Lobbyverbände produzieren diese Zahlen auf die eine oder andere Art. Dann fangen sie an, sich gegenseitig zu zitieren. Durch die Zitation verschwindet dann auch so ein bisschen, woher die Zahl eigentlich kommt. Also hier, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, der Schaden wurde erfasst von der Bitkom. Wie wurde der erfasst, steht hier nicht mehr dabei. Das ist nicht mehr ersichtlich. Ja, man weiß nicht, hat die Bitkom irgendwie eine Einsicht in Unternehmen, hat sie die nicht. Es ist einfach nur, die Zahl existiert erstmal. Vergleich mit offiziellen Stellen ist üblicherweise nicht gegeben. Ja, also die BKA, also das BKA, Bundeskriminalamt, das hat sich mittlerweile seit 5, 6 Jahren komplett davon verabschiedet, zu sagen, ja, unsere Zahl ist gültig, sondern die sagen einfach, es gibt dieses massive Dunkelfeld und es wird schon so sein. Ja, also die Stellen können auf ihre eigenen Zahlen verweisen. Die können dann sagen, okay, es gab irgendwie 1000 Anzeigen wegen Ransomware. Es gab irgendwie ein paar tausend Leute, die sich beschwert haben wegen Phishing oder sowas. Aber es gibt halt nichts, was auch nur ansatzweise auf diese Zahl hinweisen könnte. Ja? Trotzdem sehr wichtige Zahlen. Wie kommt man eigentlich sowas? Wie kommt man an diese Zahlen? Und die Frage und die Antwort ist, man kann die nicht wirklich erfassen. Ja? Es gibt nach wie vor keinen akzeptablen, also keinen brauchbaren Weg, wie man solche Zahlen erfassen kann. Was man dementsprechend macht, ist, man macht Umfragen. Das heißt, man ruft in einem Unternehmen an und fragt, hey, wie sieht's aus? Wurdet ihr angegriffen? Wie hoch war der Schaden? So Pi mal Daumen. Ja, da werden bewusst Unternehmen gewählt. Also das sind dann Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitenden, obwohl in Deutschland der Großteil der Unternehmen wesentlich weniger Mitarbeiter hat. Und dann wird quasi hochgerechnet. Das heißt, man fragt dieses Unternehmen, was glaubt ihr, wie hoch der Schaden war? Dann benutzt man diese Zahl, rechnet die quasi auf die ganze Wirtschaft hoch und ganz plötzlich sind wir bei 180 Milliarden. Ein wichtiger Faktor ist, es gibt keine Ground Truth, also es ist nicht irgendwie definiert, was ist überhaupt ein Cybersecurity-Schaden. Das heißt, da wird dann angerufen und wird gefragt, wie sieht's aus, Cybersecurity-Schaden. Aber es wird nicht definiert. Was bedeutet das hier überhaupt? Bedeutet ein Cybersecurity-Schaden, ihr wurdet geransomwert? Oder bedeutet ein Cybersecurity-Vorfall, ihr wurdet gedDoSt mit 500 Megabit oder sowas. Ja, also es ist hier wieder auch wieder diese massive Spanne zwischen Cybersicherheitsvorfall, der quasi das Unternehmen in Insolvenz getrieben hat, und Cybersicherheitsvorfall, irgendjemand hat den CEO online beleidigt. Ja. Das Ding ist, damit ist dann auch immer so ein bisschen dieses, weiter gilt dann natürlich auch die ganze Zeit so ein bisschen dieses Incentive zur Dramatik, weil natürlich, wenn ich jetzt so ein Verein bin wie die Bitkom, dann möchte ich natürlich auch dazu bewegen, dass Gelder fließen, dass Gelder ausgegeben werden. Und das bedeutet, dass ich natürlich möchte, dass die Zahlen möglichst hoch sind, dass die Zahlen möglichst überzeugend wirken. Ja, weil ich möchte ja am Ende auch irgendwie damit was umsetzen, was machen in der Gesellschaft. Natürlich auch mit der Politik. Die Politik benutzt die Zahlen natürlich auch, weil sie möchte, dass Gelder in eine bestimmte Richtung gehen. Ja, weil man bestimmte Veränderungen haben möchte. Und da sind dann solche Zahlen ganz nett. Hier auch nochmal so eine ganz große Zahl. Verfassungsschutz kennt ihr alle. Ja, Bitkom hier jetzt auch wieder. Sie stellen gemeinsam das vor. Das ist erstmal hochinteressant. Auch hier wieder Wirtschaft und Staat in einem, beziehungsweise Staat als Sprachrohr für die Wirtschaft. Und hier haben wir 8 von 10 Unternehmen, wurden Opfer von Datendiebstahl, Spionage und Sabotage. Der stellvertretende Leiter des Verfassungsschutzes sagt dann, das ist toll, die Zahlen gefällt uns, weil die spiegelt so die Lage wider, die wir so fühlen. Ja? Jetzt überlegt euch mal, wenn ihr jetzt mal durch Karlsruhe lauft. 8 von 10 Unternehmen wurden Opfer von Datendiebstahl, Spionage und Sabotage. Der Dönerladen, die Bäckerei, der Friseur, der Pfannkuchenstand. Ja, also, es kratzt an der Glaubwürdigkeit in dem Moment, in dem man ein bisschen drüber nachdenkt. Ja, weil in Deutschland ein sehr großer Teil unserer Unternehmen relativ computerfern sind. Ja? Also sie sind sehr, sehr klein, brauchen keine Computer, um zu funktionieren. Es gibt dann die lustigen Geschichten vom, was weiß ich, Handwerker, der dann geransomwert wurde und dann 2 Wochen später gemerkt hat, er ist geransomwert worden, weil er einfach den Computer zwischendrin nicht gebraucht hat. Ja, also da ist dann immer so die Frage, okay, wie realistisch ist das jetzt wirklich? Aber es wird halt als eine Zahl verkauft, die wirklich allgemeingültig sein soll. Und hier dann auch so dieses 2/3 der Unternehmen fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Ja, auch hier wieder Fragen, kann das überhaupt sein? Auch hier, überlegt euch, ihr steht beim Bäcker, glaubt ihr wirklich, dass die Leute in der Bäckerei sich überlegen, boah, was machen wir eigentlich, wenn wir geransomwert werden? Ja, oder dass der Friseur da sitzt und sich denkt, boah, jetzt die russische Regierung, die spioniert da auf mich. Ja, also wenn ihr da sitzen würdet beim Friseur, der wird euch erzählen, ja, der Putin, der spioniert auf mich, ihr würdet denken, der Mensch ist psychisch krank. Ja, also ihr würdet nicht da sitzen und sagen, ja klar, ich meine, der Verfassungsschutz stimmt dir ja zu, das muss ja dann so sein. Ja, sondern das ist halt so ein bisschen dieser Wahnsinn dahinter. Aber was machen sie? Sie erzeugen die Dringlichkeit. Ja, also wenn wir hier sind es dann 267 Milliarden, das sind dann quasi alle Schäden hochgerechnet, die irgendwie für Unternehmen relevant sein könnten. Sie erzeugen Dringlichkeit. Natürlich massive Dringlichkeit, wenn wir jedes Jahr ein Corona quasi, ja, wenn wir jedes Jahr einen Schaden, der vergleichbar ist mit der Corona-Pandemie in Deutschland haben, unsere ganze Wirtschaft quasi permanent im Beben ist, permanent kurz vorm Kollaps wegen den ganzen Cyberangriffen, dann müssen wir natürlich auch was machen. Ja? Und dementsprechend schaffen sie damit auch dann die Legitimität für Maßnahmen. Wenn ich sage als Staat, okay, wir möchten jetzt mehr Geld ausgeben, wir brauchen mehr Überwachung, wir brauchen mehr Kontrolle, wir müssen mehr tun, dann ist es doch allein schon dadurch legitimiert, dass 8 von 10 Unternehmen sind Opfer von Cyberangriffen geworden. Dann müssen wir doch was machen. Ja, das wäre unverantwortlich, wenn wir nichts machen. Sie entziehen sich aber auch der Kritik. Ja, wie wir alle wissen, Zahlen sind neutral. Ja. Was ist schöner als eine Zahl? Was tötet jedes Argument schneller, als wenn ich zeigen kann, hier ist eine Zahl, die sagt, das ist so. Ja, die Tatsache, dass diese Zahl im Wesentlichen nichts anderes ist als Gefühle in Nummerform, ist nicht so wichtig. Ja, und genau, sie etablieren halt ein Thema auf der Agenda. Hier auch wieder der Verweis fürs Innenministerium, natürlich hochrelevant. Genau, und hier haben wir dann, warum wirkt es überhaupt? Ja, also das ist auch wieder so diese Frage, warum wirkt es überhaupt? Diese Zahlen, die sind absolut absurd, wenn man darüber nachdenkt. Und das sollten die Menschen ja selber merken, wenn sie die Zahlen sehen. Das kann ja nicht, da stimmt ja irgendwie was nicht. Ja? Wenn man in dem Bereich arbeitet, dann merkt man relativ schnell, die meisten Unternehmen wissen nicht mal, was Cybersecurity ist. Ja? Dann, wie geht sowas? Wie funktioniert das? Und der Grund ist, es ist anschlussfähig. Es ist anschlussfähig in dieser Welt, weil die Leute wissen, wir bewegen uns in einer bedrohlichen Lage. Und dementsprechend, wenn uns jemand sagt, die Lage ist bedrohlich, dann macht es Sinn. Ja? Und dann baut sich da auch so ein bisschen eine Feedbackschleife auf. Das finde ich zum Beispiel mega toll. Das letzte hat der TÜV jetzt seinen Lagebericht rausgegeben, auch wieder über wo sie auch 500 Unternehmen befragen per Telefon. Und da haben sie dann gefragt, glauben Sie, dass dass angreifende KI für Angriffe benutzen? Ja? Und da sagen dann 50% der Unternehmen, ja, auf jeden Fall, machen sie. Ja? Wie haben die das jetzt festgestellt, diese Unternehmen? Haben die da irgendwelche Skills, die es uns nicht verraten wollen? Natürlich nicht. Sie haben es halt in den Medien gelesen und sie spiegeln es dann halt wieder. Ja? Und damit prüfen wir quasi nicht wirklich, was ist die Lage eigentlich in Deutschland, sondern wir prüfen, konsumieren die Leute Medien? Ja, was auch interessant ist, also möchte ich nicht reduzieren. Es ist auch eine interessante Feststellung, aber es ist nicht dasselbe wie zu sagen, 50% der Angreifenden benutzen jetzt KI für Angriffe. Genau, diese Objektivität, das ist dann halt eher sowas wie eine soziale Praxis, beziehungsweise durch die soziale Praxis bekommt es auch so ein bisschen diesen Anschein von Objektivität. Also zu dem Punkt, dass wenn man das dann auch anfängt zu hinterfragen, zu sagen, hey, nee, das stimmt eigentlich nicht, dass dann Leute auch so ein bisschen defensiv werden, dass sie dann sagen, hey, warte mal, aber wir brauchen doch Zahlen. Und das sind halt die besten Zahlen, die wir haben. Und die Zahlen, die funktionieren halt auch das für das, was wir brauchen. Genau. Was macht das jetzt? Auf der gesellschaftlichen Ebene, die Milliardenzahl baut dieses Narrativ von, wir brauchen Cyberresilienz, wir müssen was machen, wir müssen irgendwie reagieren. Weil natürlich, unsere ganze Wirtschaft ist kurz vorm Totalversagen aufgrund von Cybersecurity. Natürlich müssen wir was machen, wenn wir quasi permanent von anderen Ländern angegriffen werden. Und für die Medien ist es natürlich toll, weil Wirtschaft ist in Gefahr. Ja, das sind tolle Geschichten, die man damit erzählen kann. Ja, das sind abenteuerliche Geschichten. Ja, das wird ja dann auch nochmal weitergetrieben, nicht nur in Nachrichten oder sowas, sondern ganz plötzlich kann ich auch Filme schauen und ich kann Fernsehserien oder Netflix-Serien schauen, die auch dieses Narrativ nochmal aufwühlen und auch nochmal stärker verbreiten. Und sehr attraktives Narrativ einfach. Für die Politik, Sonderetat für Gesetze und natürlich auch Gesetze. Ja, wir müssen fester durchgreifen. Ja, Vergleich. Zum Beispiel momentan mit der Einwanderungspolitik. Ja, wir haben eine Notlage, wir müssen was tun, auch wenn das eigentlich nicht okay ist. Ja, und für die Wirtschaft natürlich, die freut sich konsequent, weil der Markt für Security-Lösungen weiter wächst. Wir wissen zwar nicht, ob die Maßnahme, die sie dann verkaufen, wirklich was bringt, aber du musst halt irgendwas machen. Ja, also wenn du sonst ein Opfer wirst von einem Angriff, dann bau dir lieber mal so eine Lösung ein. Genau, das war jetzt das Zahlennarrativ. Dann kommen wir jetzt weiter zum Faktor Mensch. 95% aller Sicherheitsvorfälle sind durch menschliches Versagen verursacht. Woher weiß man das eigentlich? Könnt ihr euch das denken? Umfrage, genau. Man fragt Unternehmensführer, was glaubt ihr ist die größte Schwachstelle in eurem Unternehmen? Und boah, wir haben festgestellt, das sind die Mitarbeitenden. Das ist doch fantastisch, oder? Also, da braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Ja, es war nicht die Infrastruktur oder sowas, es sind die Mitarbeitenden. Und es ist fantastisch, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Und damit haben wir dann halt diese Erzählung vom menschlichen Versagen. Und das Wichtige dabei ist natürlich, das ist nicht irgendwie was Neutrales, es ist nicht etwas, was allgemein sein muss, sondern es ist auch erstmal wieder eine Art und Weise, über das Problem zu reden. Und hier verschieben wir die Verantwortung. Nämlich, wir sagen nicht mehr, okay, es ist eigentlich Aufgabe der IT-Infrastruktur, das auszuhalten, wenn es angegriffen wird, sondern es sind die Menschen in dieser Infrastruktur, die nicht Opfer werden dürfen von irgendwas. Ja? Und es ist nicht die Aufgabe von irgendwelchen Fachmenschen, das System einfach so zu bauen, dass es nicht angreifbar ist. Und damit ist dann komplexe Systeme, schlechte Usability, strukturelle Schwächen, absolut kein Thema mehr, sondern das Problem ist der dumme User. Ja, auch hier wieder eine sehr klassische Sache, wenn ich irgendwie auf eine Messe oder sowas gehe, dann ist das Wichtigste, was ich jedes Mal gehört kriege. Der große Fehler sitzt zwischen dem Computer und dem Bürostuhl. Ja? Das ist nicht das System, das schuld ist, es ist einzig und allein der Mensch dahinter. Und hier ist dann quasi so diese verhaltensbasierte Sicherheit. Und damit ist halt auch so ein bisschen das Tolle aus wirtschaftlicher Sicht, ist natürlich, dass es etwas ist, was keinerlei Sättigung hat. Ja? Warum hat es keinerlei Sättigung? Weil Menschen sind manipulierbar. Ja? Unsere ganze Werbeindustrie baut da drauf auf. Das ist eine Milliardenindustrie und die ist sehr, sehr erfolgreich. Einfach weil wir wissen, Menschen können manipuliert werden. Das heißt aber auch, ich kann dir so ein Phishing-Produkt verkaufen, bis du umfällst. Ich kann dir 22 Produkte verkaufen, 100, 1000. Deine Mitarbeitenden werden niemals phishing-sicher, weil das Unsinn ist. Aber ich kann es halt machen. Und dadurch entsteht dann auch diese Norm, der gute Mensch klickt nicht. Ja, wir fangen an, darüber zu reden. Menschen, die auf Phishing reinfallen, sind dumm. Ja, sie sind unvorsichtig. Ja, jetzt ist es realistisch, dass wenn jemand in der Verwaltung arbeitet, jeden Tag irgendwie 300 Mails beantworten muss, dass die Person jedes Mal die Mails sorgfältig durchprüft? Vermutlich nicht. Aber das ist irrelevant. Der gute Mensch klickt nicht falsche Knöpfe. Und hier würde ich sagen, ist das ganz große Problem. Das Ding ist nicht, dass Menschen klicken, sondern das große Problem ist, dass die Systeme explodieren, wenn sie es machen. Ja, also das große Problem ist eigentlich nicht, dass Menschen klicken, weil das System, weil wir wissen ja von vornherein, Menschen machen das. Ja, das heißt, wir müssten Systeme bauen, die das aushalten. Vergleichen wir das zum Beispiel mit dem Auto. Ihr seid auf der Autobahn, ja, es gibt einen Auffahrtunfall und das Auto explodiert. War das jetzt im Autofahrer seine Schuld oder dem Autohersteller? Ja, niemand wird auf die Idee kommen zu sagen, was hat der Mensch da gemacht, sondern wird da sitzen und wird sich fragen, warum? Warum ist das Auto in die Luft gegangen? Oder ihr seid in einem großen Dings, ihr seid in der Höpfnerburg zum Beispiel und da gibt es einen großen roten Knopf. Wenn ein Mitarbeiter den drückt, dann fliegt das ganze Gebäude in die Luft. Wem seine Schuld war das jetzt am Ende, dass das Gebäude in die Luft geflogen ist? Dem Mitarbeiter oder wer immer diesen Knopf da eingebaut hat? Ja, also was macht dieser Knopf da überhaupt? Weil ihr müsst immer bedenken, wenn jemand sagt, das Unternehmen ist im Bach runtergegangen, weil jemand einen Phishing-Link geklickt hat. Das bedeutet, die Person, die hinter dem Rechner gesessen ist, die konnte die ganze Zeit, einfach wenn sie Lust hatte, das ganze Unternehmen zerstören. Das ist eine spannende Sache, als wenn ihr wirklich überlegt, das ist dann ein Mensch, der macht dann vielleicht 2000 Euro brutto und dann bekommt er am ersten Tag gesagt, okay, hier ist dein Rechner, mit dem kannst du das ganze Unternehmen zerstören, wenn du keine Lust mehr hast. Und es ist so, okay, danke. Genau. Oder um das auch nochmal so zu zeigen, wie unsinnig das eigentlich ist, die Bildung wäre, also das Bildungssystem des Deutschen, wäre doch absolut super effizient, wenn Schüler aufhören würden, Fehler zu machen. Ja, also dann haben wir doch kein Problem mehr. Oder Krankenhäuser laufen doch absolut perfekt, wenn da keine Patienten drin sind. Oder? Also hat jemals jemand vom Krankenhaus gehört, dass Fehler macht, wenn da keine Patienten drin sind? Geht doch, ist doch fantastisch. Oder das Rentensystem wäre zukunftsfähig, wenn wir keine Rentner hätten. Ja, also alles, was wir machen müssen, ist die Menschen loswerden und das System funktioniert einwandfrei. Tolle Lösung, aber nicht wirklich, warum wir Systeme bauen. Genau, dadurch haben wir dann quasi, wir reden einfach nur noch über Mensch als Störfaktor. Wir reden nicht mehr über schwache Systeme, die nicht in der Lage sind, mit realistischen Anforderungen zurechtzukommen, sondern wir reden im Wesentlichen über eine Welt, in der du als Mensch hauptverantwortlich bist, dass alles irgendwie funktioniert. Ja, also auch hier nochmal so ein Auszug von so einem Bedrohungsbericht, dieses Mal von der DSIN. Und auch hier, die Leute wünschen sich Anlaufstellen, um mehr Bildung zu bekommen. Ja, das ist auch wieder so eine Aussage. Ihr müsst euch überlegen, 70% aller Menschen in Deutschland wünschen sich staatliche Anlaufstellen, die ihnen unterstützen, mehr Cybersecurity zu lernen. Also überlegt euch das mal. Geht mal in euch und fragt euch, habt ihr dieses Bedürfnis? Ja, dass es diese Gesellschaft, diese Behörde gibt, wo ihr hingehen könnt und die schult euch dann, wie ihr nicht Phishing-Links klickt. Ist es so ein großes Bedürfnis? Genau. Das war das Nächste. Jetzt gucken wir uns noch eins an. Also ich benutze jetzt absichtlich so Stellen des Narrativs, die so ein bisschen schräg sind. Ja, einfach um zu zeigen, wie soll man sagen, wie das funktioniert. Es gibt auch viele Narrative, die wirken quasi fast unangreifbar, wie zum Beispiel die Brauchbarkeit der Firewall oder sowas. Das Problem damit ist, die sind noch mal ein bisschen stärker verankert, wirken dadurch noch mal normaler und müssen dementsprechend noch mal sorgfältiger auseinandergenommen werden, um überhaupt zu merken, warum das nicht funktioniert. Hier kommen wir jetzt so ein bisschen zur Vorratsdaten retten Leben. Ja, also es ist wieder so ein symbolpolitisches Ding. Die ganz klassische Alltagsweisheit, Datenschutz darf nicht Täterschutz sein. Wir brauchen Zugang zu Daten, damit wir überhaupt unseren Job machen können. Wenn ihr irgendwann Polizei oder Staatsanwaltschaft reden gehört habt, dann sollte euch klar sein, die Polizei muss eigentlich die ganze Zeit uns ablauschen können, sonst können die eigentlich nicht ihren Job machen. Ja. Und hier werden dann einzelne extreme Fälle verallgemeinert, also hier ganz klassisch der Kindesmissbrauch. Und wir machen dann quasi sowas wie eine Ausnahmesituation zu einem Regelfall. Ja, also wir haben die Angriffe auf Kinder, die sind hier auch wieder ganz wichtig. Ich möchte es nicht bagatellisieren. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Aber es macht einen ganz großen Unterschied, ob ich sage, das ist eine kleine Problemsituation, die müssen wir problematisieren, oder ob wir sagen, wir müssen flächendeckend gesellschaftliche Veränderungen umsetzen, um das zu verhindern. Und weil dann ist die Frage, okay, ist es wirklich in der Lage dazu? Genau, das Wichtige ist natürlich dann diese Zustimmung ohne Prüfung. Und wichtig, Ablehnung wird zum Verharmlosen. Also ihr merkt, wenn ich rede, ich muss direkt relativieren, ich muss direkt vorsichtig sein, um deutlich zu machen, natürlich glaube ich, dass Pädophilie ein großes Problem ist. Ja? Weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich ja direkt unterm Generalverdacht stehen, dass ich das nicht denke. Und hier wird dann ganz plötzlich der Affekt wesentlich wichtiger als der Nachweis. Ja? Also ganz plötzlich ist es nicht mehr, wir müssen uns davor hüten, dass wir etwas verhindern, sondern wir müssen so ein bisschen uns davor hüten gegen dieses Könnten, gegen diesen Schatten, gegen dieses unsichtbare Bedrohungsszenario, das dahin vor sich hinschwebt. Und dementsprechend, wir müssen alles tun und damit auch diese rhetorische Umdrehung. Wir brauchen ganz plötzlich eine Legitimierung, warum wir etwas nicht machen. Also wenn ihr euch zum Beispiel den Diskurs rund um Vorratsdatenspeicherung anguckt, dann ist es sehr stark darauf aus, dass die Leute dann versuchen zu argumentieren, warum bringt es eigentlich nichts? Ja, warum ist es eigentlich problematisch? Und weniger, warum ist es eigentlich was total Geniales und wird genau unsere Probleme lösen? Genau. Damit entwickelt man dann so auch eine dauerhafte Infrastruktur für Überwachung, also auch außerhalb dieses Bereichs, wenn ihr jetzt überlegt, Palantir soll ja auch flächendeckend in Deutschland ausgeweitet werden, auch hier wieder unter dem Versprechen, wenn wir das machen, dann werden wir alle sicherer. Vor was werden wir sicherer? Nicht genau definiert. Wird es wirklich funktionieren? Nicht genau definiert, aber wir werden auf jeden Fall alle sicherer. Ja? Und damit auch wieder so ein bisschen diese Schwächung des der Rechtsstaatlichkeit im Präventionsmodus, weil wir auch uns wieder, also wir kämpfen, wir sind ganz plötzlich nicht mehr in dieser Situation, wo wir auf eine reelle Bedrohungslage reagieren, sondern wir fangen an, mit Schatten zu kämpfen, ja, mit unsichtbaren Kräften. Und die sind sehr, sehr schwer zu fixieren und die sind schwer, schwer zu delegitimieren. Genau. Stabilisierung durch Akteure. Natürlich, wenn ich ein Narrativ habe, dann muss darüber auch geredet werden. Ja, also wenn ihr jetzt zugehört habt, dann habt ihr vermutlich rausgehört, der Staat redet da natürlich ganz groß mit. Ja, der Staat hat eine Pflicht, seine Bürger und Bürgerinnen zu schützen und dementsprechend muss der Staat natürlich da auch sein Ding machen. Der Staat hat natürlich auch so ein bisschen seinen Kontrollanspruch. Er möchte ein bisschen stabilisieren, er möchte so ein bisschen die Außenseite abfangen. Dementsprechend ganz, ganz groß da drin. Wirtschaft natürlich, man macht Geld mit der ganzen Sache, dementsprechend wichtig. Medien ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, weil Medien natürlich immer auch diesen Druck haben, kontinuierlich Content zu produzieren. Die Forschung auch ganz, ganz groß natürlich, ja, Sicherheitsforschung, auch sowas, was ich mache. Und natürlich auch Zivilgesellschaft. Das Interessante bei der Zivilgesellschaft ist, sehr fragmentiert, ja, also sehr unterrepräsentiert, sehr, sehr schwach. Ja, das heißt, wenn jetzt sowas wie die Bitkom sagt, ja, was weiß ich, 6 von 10 Unternehmen lebt im permanenten Terror und wünscht sich eigentlich mehr Regulierung oder mehr Unterstützung durch den Staat, dann fragt man nicht die Unternehmen, hey, wie seht ihr das eigentlich? Ja, braucht ihr die mehr Unterstützung? Wollt ihr die überhaupt? Was braucht ihr? Ja, genauso ist nicht wirklich diese Auseinandersetzung mit den Menschen. Was braucht ihr? Was wünscht ihr euch hier eigentlich? Sondern mehr so, ja, ihr braucht es schon und das wird dann irgendwie. Genau, hier dann auch wieder diese, ja, wie stabilisieren die sich? Hier haben wir so zum einen natürlich ganz wichtig, Wiederholung, Zirkulation. Da habe ich jetzt schon ein paar Mal auf die Bitcoin-Studien verwiesen. Man hat dann so quasi ganz stabile narrative Konstrukte, die sich dann halt wieder und wieder und wieder verteilen, die dann auch sich gut anhören lassen. Wir haben so ein bisschen diesen Expertenstatus und dieses Gatekeeping durch Expertenstatus, weil man natürlich sagen kann, ja gut, du siehst es jetzt vielleicht nicht so, aber du kennst dich halt auch einfach nicht damit aus. Ja? Das ist natürlich dann immer so ein bisschen tricky, weil die Frage ist, hat die Person, die dann dieses Gatekeeping macht, das Wissen, aber es ist halt ein Weg. Und natürlich dann auch wieder diese Anschlussfähigkeit, die ist ganz wichtig. Es muss halt irgendwo reinpassen. Also wenn ihr euch jetzt so zum Beispiel überlegt, morgen würde irgendein Forschungsinstitut sagen, in Deutschland fühlen sich nur 5% aller Unternehmen bedroht oder sowas, das wäre nicht anschlussfähig. Ja, also das würde sofort gegen eine Wand laufen, dann würden die Leute sich das anschauen und sagen, nee, das kann irgendwie nicht sein. Oder man fängt an zu relativieren. Also zum Beispiel, es gab dieses Jahr Lageberichte, die darauf hingewiesen haben, die allgemeine Lage wird harmloser, ja, also die Cyberkriminalität sinkt und dann wird das direkt relativiert mit, die KI kommt, ja. Wir wissen noch nicht, wie sie kommt, aber sie kommt irgendwo, ja. Genau. Und was habe ich jetzt? Genau. Dann hier auch ein ganz interessantes Phänomen in der ganzen Sache ist privatwirtschaftliche Zahlen zu öffentlich-staatlich reframed. Also hier ist ein ganz großer Schuldiger der letzte BKA-Bericht. Der BKA übernimmt dann quasi 1:1 wirtschaftliches Reporting, ohne das in Frage zu stellen. Ja? Ohne zu fragen, hey, wie ist das eigentlich? Also hier hat man dann zum Beispiel sowas wie hacktivistische Gruppierungen kooperieren, bilden neue Kollektive. Die häufigsten Angriffsziele sind Behörden. Aber es gibt kein Infragestellen. Es gibt kein, warte mal, ist es jetzt wirklich so? Wir haben mal in den Behörden gefragt. Sondern es ist mehr so ein Übernehmen. So ein, ja, die sagen das, also wird es dann so auch sein. Ja? Dementsprechend hat man dann so, die Behörde dient so ein bisschen dazu, wirtschaftlicher Kommunikation Glaubwürdigkeit zu geben, ja, weil es ist ganz plötzlich nicht mehr die Bitkom, die sagt, ja, sondern wir sind ganz plötzlich in der Welt, der BKA sagt. Und wenn der BKA was sagt, dann ist es auf jeden Fall absoluter, als wenn es irgendein Lobbyverband macht. Und damit hat man so ein bisschen diese relativ spannende Situation, dass wirtschaftliches Eigeninteresse staatlich gefördert, staatlich geprägt wird, ja, staatlich auch unterstützt, ohne irgendwie eine kritische Prüfung, ohne eine Auseinandersetzung. Ja? Der Staat wird zum Sprachrohr für einen wirtschaftlichen Lobbyverband. Ja? Und das, ohne darüber zu stolpern. Genau. Wem nützen die jetzt eigentlich? Ganz klar, ich glaube, das habe ich schon ein bisschen gesagt, die Legitimation von Gesetzen, Budgets, Marktinterventionen, Sichtbarkeit, Sicherheitsmärkte wachsen, also da freuen sich natürlich immer die ganz großen, Wirtschaftsdienstleister. Dieses Jahr sind die Bedarfe nochmal gestiegen, nochmal mehr Milliardenumsätze, freut uns natürlich immer. Es ist natürlich auch so ein bisschen eine Diffusion in Alltagslogiken, ja, also wir können so ein bisschen diese großen Probleme unter die Menschen jubeln. Ja, wir müssen uns nicht mehr darüber Gedanken machen, funktioniert diese Maßnahme überhaupt, produziert die Sicherheit, sondern wir können halt sagen, ja, es gibt halt menschliche Defizite. Also es gibt so ganz tolle Aussagen, wie zum Beispiel, um das zu verstehen, müssen wir dann 1000 Jahre in die Vergangenheit gehen, warum die Situation so ist. Aber ja, genau. Aber wichtig, sie stiften uns eine gemeinsame Seinswelt. Also sie dienen uns alle so ein Stück weit und funktionieren auch deswegen. Deswegen, Sicherheitsnarrative machen Bedrohung greifbar. Sie machen sie diskussionsfähig. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mich bedroht fühle, wenn ich mich unsicher fühle, dann gibt es doch nichts Tolleres, als über den hybriden Krieg zu reden. Ja? Ich fühle mich unsicher, weil da ist diese russische Regierung oder die chinesische Regierung oder schlag mich tot wer und deswegen habe ich jetzt Angst. Ja, das greift das alles in Wörtern. Gleichzeitig natürlich lenken sie Aufmerksamkeit. Das bedeutet, damit können andere Dinge wiederum unsichtbar werden. Ja, also wenn ihr jetzt euch überlegt, letzter Wahlkampf zum Beispiel, worüber wurde sehr viel geredet? Sicherheit. Ja, worüber wurde sehr wenig geredet? Wohnungen vielleicht? Ja, Jobstabilität und ähnliches? Ja, das fällt dann alles so ein bisschen unter den Teppich, weil man sagt, okay, wir haben halt das wichtige Thema identifiziert. Und das wichtige Thema ist Sicherheit. Genau. Da das Problem, also das Problem, das ich dabei sehe, ist, also Hypothese, es gibt kaum belastbare Wirksamkeitsanalysen von Maßnahmen. Also wir haben sehr viele Maßnahmen in der Cybersecurity. Wir wissen nicht, ob die funktionieren. Ja? Wir verbreiten sie, aber wir wissen nicht, ob sie wirklich machen. Die konkreten Bedürfnisse von Unternehmen, Verwaltung und Ähnliches sind teilweise überhaupt nicht erfasst. Ja, also wenn ihr euch mal anschaut, wie der Staat überhaupt auf das Problem reagiert, dann ist es mehr so, wir machen mal was, wir bieten was an, aber wir haben nie wirklich gefragt, ob die Leute das wollen. Und natürlich Ungleichheit, Förderung, eine Förderung von Ungleichheiten, technologische Abhängigkeiten, Sicherheitsmärkte werden nicht mehr mitverhandelt. Also quasi die Gesellschaft verschwindet aus dieser diskursiven Struktur und sie wird dann quasi nur noch ausgehandelt zwischen Wirtschaft und Politik, die sich mehr oder weniger der gleichen Meinung sind. Hier nochmal so ein bisschen diesen Rückschritt. Angriffe existieren, Infrastrukturen sind verletzlich. Der Bedarf nach Schutz ist legitim. Das muss man auch ganz offen sagen. Ja, wenn die Leute sich unsicher fühlen, dann muss man was machen. Aber wichtig, die Erzählung bestimmt, wie das Ganze wahrgenommen wird. Ja, es ist keine Realität als solches. Es ist nicht die Welt, die sein muss, sondern es ist die Welt, die ist. Ja, und die Welt, die ist, kann immer auch anders sein. Das Problem jetzt damit, und das ist so ein Ding, das ignoriert man gerne, das Problem ist, wenn wir in uns eine Dauerkrise bewegen, dann verursacht das natürlich auch Probleme. Und da, glaube ich, ist auch der Staat, der schießt sich da so ein bisschen selber ins Bein, ist zumindest meine Meinung. Wenn man die ganze Zeit diese Terrornarrative benutzt, die ganze Zeit Unsicherheit kommuniziert, dann ist halt auch irgendwann mal die Frage, okay, was macht ihr eigentlich? Ja, also wenn der BKA so einen Bericht veröffentlicht, wo sie dann auf 10 Seiten erklären, okay, die ganze Welt geht unter, die Cyberkriminalität wird immer schlimmer und dann auf den letzten 2 Seiten nochmal zeigen, ja, aber wir machen ja was, dann ist irgendwann mal die Frage, okay, macht ihr genug? Woran liegt's? Ja, also warum könnt ihr nicht mehr machen? Bei Wirtschaft ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil die Wirtschaft kann halt sagen, okay, wir haben halt dieses neue Produkt, das ist besser als unsere Konkurrenten. Der Staat kann halt nicht sagen, okay, wir sind halt jetzt ganz plötzlich ein besserer Staat geworden. Ja, das scheitert so ein bisschen an der Glaubwürdigkeit. Sicherheitslogiken diffundieren, ja, also das ist natürlich auch wieder so ein Ding, es ist nur so ein Ausschnitt. Cybersecurity ist eine Facette vom Sicherheitsdiskurs. Wir haben ganz viele Sicherheitsdiskurse mittlerweile, die auch zunehmend in allen Bereichen quasi durch die Gegend jagen und dort ihr Ding machen. Genau, dann was würde ich jetzt sagen, was will ich euch daraus mitgeben? Weniger Alarmismus, mehr Kontext, weniger Kontrolle, mehr demokratische Gestaltung. Also mehr so dieses, wir müssen mehr über diese Problematik, mehr über diese Thematik auch realistisch reden. Ja? Genau. Und dementsprechend so die letzte Folie, bevor ihr jetzt Fragen stellen könnt, falls ihr welche habt, weil was als Gefahr erscheint, ist immer auch Ergebnis von Sprache. Ja? Also Realität, in der wir leben, ist immer etwas, was das Ergebnis von längeren Aushandlungsprozessen ist. Was als Lösung gilt, sind auch wieder Ergebnisse von Narrativen. Und wenn es nicht erzählt wird, dann ist es politisch unsichtbar. Genau.
Herzlichen Dank für diesen Vortrag. Super interessant und spannend. Es gibt jetzt die Möglichkeit für euch Fragen zu stellen. Meldet euch einfach mit Handzeichen. Ich komme dann mit dem Mikrofon zu euch. Bitte nur Fragen stellen, keine Statements. Und es wäre schön, eine Frage, damit möglichst viele Leute rankommen.
Ja. Ja, danke erstmal für den guten Talk. Jetzt war ja ein Takeaway, mehr über die tatsächlich zugrunde liegenden Probleme zu reden. Das ist natürlich eine sehr allgemeine Frage, aber hast du irgendwelche Ideen, wie man das macht, ohne in diese Narrative zurückzufallen, ohne in eine Diskussion zu geraten, wo sich alle schon einig sind, wir müssen 100 Trillionen Milliarden für Cybersecurity ausgeben, komme was wolle?
Ja, also sagen wir so, das Problem ist immer, in dem Moment, in dem du anfängst, dich zu gruppieren, baust du deine eigenen Gegennarrative. Und das ist ja erstmal nichts Negatives. Ja, also du musst immer so ein bisschen an dem anschließen. Der Trick ist mehr so, diese kritische Distanz zu wahren und gleichzeitig die eigenen Bedürfnisse da reinzubringen. Also wenn wir uns zum Beispiel soziale Bewegungen anschauen, ja, also gibt es ja ein breites Spektrum, wie die üblicherweise funktionieren, die problematisieren, was bedeutet es eigentlich für uns? Was ist der negative Teil für uns da drin und was wollen wir umsetzen? Ja? Also diese kritische Distanz, das ist eher so was Forschungstechnisches. Im eigentlichen Diskurs hast du dann deine Position und du haust die durch. Ja? Also, ja. Beantwortet es die Frage? Sehr gut.
Ja, also was ich interessant finde, was du auch angesprochen hast, was ja zum Beispiel war, der User ist schuld. Ich habe das aus meiner eigenen Erfahrung in der IT-Security war es meistens, das ist komplexer. Man hat Sachen wie zum Beispiel den NSO-Hack, wo der User absolut keine Schuld hat, weil er nie in der Interaktion des eigentlichen Angriffs war, sondern das war das Preview-Rendering von einem Bild, was praktisch den Hack verursacht hat, unter teilweise auch andere Systeme wie zum Beispiel Outlook oder sonstiges. Also das Problem, worauf ich eigentlich hinsehe, das Problem ist, was ich häufig auch feststelle in IT-Security, ist, man hat einen unheimlichen Zynismus zwischen den beiden Leuten, die da arbeiten. Man hat auch das Gefühl, viele Basics werden praktisch nicht befolgt. Das sind dann Interfaces, die offen im Netz sind, wo man sich so denkt, warum muss jetzt das SCADA-Interface vom Wasserwerk offen im Netz sein und warum haben die trotzdem ISO-Zertifizierung und alles? Also ich glaube, du hast es auch angesprochen, das ist ja so eine Art Verantwortungsdiffusion eigentlich ist, dieses Narrativ. Und die Frage, die ich mir eigentlich stelle, ist, wenn es jetzt wirklich 180 Milliarden als wäre, das hätte einen großen, also makroökonomischen Effekt schon eigentlich auf die Wirtschaft. Ich muss ehrlich sein, ich bin mir nicht sicher, ob man den wirklich sieht. Also man sieht bei Ransomware, ja, das hat's. Aber die Frage ist, wie groß ist er tatsächlich? Es ist halt ein neues Geschäftsmodell, das ist richtig.
Genau, also das war ja auch so ein bisschen mein Punkt quasi. Das ist eine Sache, die mit Vorsicht zu genießen ist. Also 4% ist, stimme ich dir 100% zu, ist nicht realistisch. Aber sie trägt halt. Ja?
Hi, gibt es Zahlen darüber, wie groß der wirtschaftliche Schaden ist durch sinnlose Cybersecurity-Lösungen, die verkauft werden?
Nee, das kann natürlich nicht erfasst werden. Weißt du, das ist, da sind wir einfach noch nicht an dem Punkt. Ja.
Danke für den guten Talk. Ich hätte eine Frage zu der Methodik, zu dem Talk. Also, wie genau bist du da vorgegangen?
Ah, das ist im Wesentlichen ist es eine Diskursanalyse, die man da macht. Also was du machst, ist, du guckst dir Medienberichte an, du guckst dir Lageberichte an und du versuchst so ein bisschen zu verstehen, wie reden die Leute. Ja, das ist dann so, also du musst es dir wirklich so vorstellen, ich habe dann quasi in meinem Computer jeden Lagenbericht, den ich nur gefunden habe, rauskopiert, mir dann sorgfältig durchgelesen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich. Dann ist es natürlich auch viel Reden und ja, so baust du dann nach und nach Hypothesen auf, warum die Dinge sind, wie sie sind. Das ist natürlich dann auch immer eine Sichtweise, eine Perspektive. Deswegen habe ich am Anfang so ein bisschen weiter mit der Theorie gearbeitet, damit auch den Leuten deutlich ist. Also falls jetzt irgendwie Soziologen oder Philosophen bei euch dabei sind, die werden das dann erkannt haben, okay, das ist so ein ganz spezieller Blick. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Blicke. Genau.
Kurze Frage. Liest du Neusprech oder hörst du Neusprechfunk?
Nee.
Okay, dann solltest du dir das mal anschauen.
Okay, mach ich. Hoi, da passiert Sport.
Ich möchte ein bisschen der Geschichte widersprechen, dass es keine Zahlen gibt. Doch, gibt es schon. Jedes Unternehmen hat ein Budget für Security-Software und entsprechende Personalstellen. Wenn wir jetzt einfach mal stumpf davon ausgehen, dass die oft kontraproduktiv oder schädlich sind, siehe CrowdStrike, hätte man doch da Zahlen. Die Frage ist, weißt du, ob es da irgendwelche offiziellen Statistiken gibt, wie viel die Unternehmen für sowas ausgeben, weil dann, oder vielleicht sogar eine Bitkom-Studie von wegen der großen Bedrohung, müssen unsere armen Mitglieder so und so viel Milliarden für Security-Quatsch ausgeben. Ich glaube, dann hätten wir die Antwort auf die Frage des Kollegen gerade.
Ja, also das Problem ist halt, ja, die Zahlen gibt's theoretisch, aber du müsstest halt wirklich in die Unternehmen reingehen und müsstest dir das ganz genau aufgliedern, was da jetzt passiert. Das ist eine Menge Aufwand und passiert dementsprechend einfach nicht. Also der Weg, wie man das dann löst, ist einfach, man fragt die Leute nach Gefühlswelt. Ja, also das ist ja ähnlich wie, mein Gott, das Raubkopie, die Raubkopie-Debatte. Ja, die kennt ihr alle, oder? Also Computerspiele, man lädt die illegal runter. Wie erfasst man die Schäden? Man fragt die Unternehmen, wie hoch waren die Schäden? Ja. Das ist halt die attraktivere Methode. Also ich stimme dir zu, man könnte bessere Zahlen erheben. Aber die Frage ist halt, was ist die Aufgabe der Zahlen?
Gut, jetzt noch, ich sehe niemanden, haben wir alle, hast du alle Fragen beantwortet?
Ja, ich habe, glaube ich, alle gesehen.
Wunderbar, da waren auch sehr gute Fragen dabei. Vielen Dank dafür. Einen herzlichen, riesengroßen Applaus nochmal. Danke für deinen tollen Vortrag.